Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mommies and Magic. Hier sind wieder für euch Krokodil und Hippo mit einer nagelneuen Folge.
Die wir das letzte Mal ja schon angeteasert haben. Also zumindest wurde mir das berichtet, dass Leute, die unsere Napoleon-Folge gesehen haben, schon sehnsüchtig auf die, Napoleon war zwischendurch, vorher schon. Wir machen zu viele Folgen. Also die Professor Dr. Van Dusen-Folge, da haben wir das angeteasert. Das heißt also, das Volk wartet sehnsüchtig, wie mir zugetragen wurde, auf die angeteaserte Folge.
Okay, wir haben so viel angeteasert. Wo sind wir denn? Wir sind im neuen Jahr. Stelle ich das gerade richtig fest?
Ja, theoretisch. Ich glaube schon. Ich glaube, wir sollten am 1. Januar sein.
Ich denke auch. Also, frohes neues Jahr.
Genau, wir hoffen, dass ihr das alles gut überstanden habt und gut reingekommen seid. Und wenn man noch nicht ganz fit ist, kann man wunderbar Mummies and Magic hören.
Alle Folgen am Stück.
Dann ist schon bald wieder das nächste Jahr.
Ja, vielleicht nur ganz kurz so als Rückblick. Wie viele Folgen haben wir jetzt insgesamt?
40?
Knapp 40, ja. 40, also ja. Wirklich, ich denke, wir waren fleißig im letzten Jahr. Das war echt ganz cool. Und von den vielen angeteaserten Themen, über welches reden wir heute?
Wir bewegen uns heute unter Wasser.
Blub, 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 blub.
Wir haben es das vorletzte Mal, also wir haben es schon mal angeteasert. Und wir begeben uns zunächst einmal an Bord der Titanic. Wir erinnern uns, Jacques Futrelle, der Schriftsteller, der Professor Dr. Van Dusen erfunden hat, ist mit der Titanic untergegangen. Die Titanic ist am 14., also in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 gesunken. Man sagt, es wäre wegen eines Eisbergs, an den sie gestoßen ist.
Ja, sagt man, das ist was anderes? Stimmt das nicht? Wie? Was?
Rund um den Untergang der Titanic haben sich natürlich auch wieder eine ganze Reihe von Gerüchten und Verschwörungsmythen gebildet. Und es verwundert uns irgendwie nicht, dass auch ein Fluch und eine Mumie dort eine Rolle spielen.
Wow.
Da bin ich nämlich auch bei der Recherche zu Professor Dr. Van Dusen gestoßen und bin ja auch etwas abgesoffen und untergegangen. Der Fluch der Mumie, die Titanic hat untergehen lassen. Angeblich soll an Bord der Titanic ein gewisser Lord Canterville gewesen sein. Und der hat eine Mumie an Bord gehabt. Angeblich eine Priesterin aus der Zeit Echnatons. Natürlich, wer sonst? Und diese wiederum soll den Captain beeinflusst haben, damit er den falschen Kurs nimmt und dann rums auf den Eisberg zusteuert. Denn auf einem Amulett hinter dem Kopf der Mumie soll gestanden haben, erwache aus der Ohnmacht, in der du schläfst. Und im selben Augenblick wirst du über alle Widersacher triumphieren.
Okay.
Also zum einen weiß ich nicht, was dieser Spruch jetzt damit zu tun hat, dass der Captain auf einen Eisberg gefahren ist. Einen gewissen Lord Canterville.
Ist der mit dem Geist?
Ja, genau. Nora hat gut aufgepasst.
Ah, also, Buch gelesen, hey.
Also man weiß von keinem Lord Canterville, der in Realita an Bord der Titanic gewesen sein soll. Wir kennen die Geschichte um das Gespenst von Canterville, das übrigens von Oscar Wilde geschrieben wurde.
Ah.
Mhm. Und ein gewisser Lord Canterville taucht in einem Titanic-Roman oder einer Erzählung auf. Und zwar in einer Erzählung, Gedicht, das ist so eine Mischung zwischen beiden, von einem gewissen Josef Ritter Pelz von Fehlinau. Hast du von dem schon mal gehört?
Klangvoller Name, habe ich noch nie gehört.
Ja, total. Also er hat 1915 geschrieben, der Untergang der Titanic, ein melodramatisches Epos.
Weil es nicht schon so schlimm genug gewesen
ja,
ist.
Ja, aber natürlich, also man muss ja sowas dann gleich natürlich auch immer literarisch verarbeiten.
Verstehe.
Er hat also nicht nur dieses melodramatische Epos, kommt alles in die Shownotes, ihr könnt auch untergehen, geschrieben. Er hat 1936 auch einen Roman geschrieben zum Untergang der Titanic. dieser Roman von Josef Ritter-Pelz von Fehlinau war wiederum die Basis für einen deutschen, antibritischen Propagandafilm Titanic von 1943.
Aha.
Krass, ne? Und in jenem Roman von Fehlinau taucht ein Lord Canterville auf, im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien rund um den Untergang. Und vielleicht hat das eine jetzt wieder das andere beeinflusst.
Eieiei, da soll auch einer durchblicken.
Das wird noch wilder.
Okay, wach und das, aufnahmebereit.
Das wird noch wilder. Eine Mumie an Bord, die dafür sorgt, dass ein Schiff untergeht, das geht noch viel, viel weiter zurück. Und es geht zurück auf den Bericht eines Reisenden Ende des 15. Jahrhunderts.
Wow.
Also schon ziemlich historisch.
So ein mittelalterliches Mittelalter.
Ja, genau. Und das war nämlich ein polnischer Prinz mit Namen, entschuldigt mein Polnisch, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł. Ich habe es wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. 1601 hat er ein Buch herausgegeben, Voyage to Jerusalem, beziehungsweise Hierosolimitana Peregrinato, oh Gott, auf Latein. Es gibt später eine französische Übersetzung und es gibt auch eine französische Zusammenfassung. Es kommt alles in die Shownotes. In diesem Reisebericht berichtet jener polnische Prinz von mehreren Stürmen, die auf einer Reise übers Mittelmeer durch mitgeführte Mumien ausgelöst wurden. Das heißt, also man ist von Ägypten losgefahren, hatte halt, wie man das in der Zeit üblich hatte, Mumien an Bord und durch den Fluch dieser Mumien soll dieses Schiff untergegangen sein. Und vielleicht hat man das, weil Mumien, Stürme, Untergang, auf die Titanic übertragen.
Sehr krass.
Wenn man in diese ganzen Verschwörungstheorien rund um die Mumie und den Untergang der Titanic einsteigt, wird oftmals auch eine Quelle genannt, nämlich die Kurzgeschichte von Louisa May Alcott, Lost in a Pyramid oder The Mummy's Curse, wo es eben auch um den Fluch einer Mumie geht. Aber wenn man sich diese Kurzgeschichte mal durchliest, gibt es da zwar einen Fluch einer Mumie, aber überhaupt keine Schiffsreise. Das heißt also auch in diesen Erklärungen und in diesen Verschwörungstheorien geht da das ein oder andere ziemlich durcheinander. Seid ihr noch bei mir?
Ja, ich folge. Also windige Mumien sorgen für Stürme auf Schiffen, die dann untergehen.
Es gibt noch eine zweite Mumie.
Okay.
Es gibt noch eine zweite Variante von dieser Geschichte. Und zwar die sogenannte Unlucky Mummy, die eigentlich überhaupt keine Mumie ist, sondern ein Sargbrett einer Priesterin. Muss ich das vorstellen? Diese gerade aus der dritten Zwischenzeit stammenden Särge von Priesterinnen, Sängerinnen des Amun, wir haben hier auch einige im Museum, ganz unverflucht. Diese Särge bestanden aus mehreren Teilen. Die haben eine sogenannte Sargwanne, wo die eigentliche Mumie drin lag. Auf der Mumie hat man dann ein Sargbrett in Gestalt des Verstorbenen idealisiert. Und darüber kam dann noch der Sargdeckel, sodass man also wie so eine Babuschka mehrere Varianten ineinander gestaffelt hatte. Dieses Sargbrett einer Priesterin aus der dritten Zwischenzeit soll angeblich auch auf der Titanic gewesen sein und hat auch mit dem Fluch der Priesterin dafür gesorgt, dass die Titanic untergeht. Das Problem ist, es gibt da auch so Zeitungsberichte drüber, dass dieses Sargbrett sich im British Museum befindet und nie auf der Titanic war. Aber es ranken sich darum trotzdem diverse Gerüchte, dass es nämlich irgendwie auch im Museum gespukt hat und dass es komische Geräusche gegeben hat und dass das alles auf die Unlucky Mummy, die gar keine Mumie, sondern nur ein Teil eines Sarges ist, zurückgeht.
Gibt es ja nicht auch diese Statue, die sich dreht? Ist das auch British Museum oder ist das woanders?
Oh ja, das war auch mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es im British Museum war.
Ich glaube nicht, aber...
Ja. Verfluchte altägyptische Objekte.
Kennen wir.
Soweit die Theorie. Soweit die Verschwörungstheorien, aber es waren in der Tat ägyptische Objekte an Bord.
Der Titanic.
An Bord der Titanic.
Und
zwar, wenn ihr den Film Titanic mit Leonardo DiCaprio und so weiter gesehen habt, da kam die Dame auch drin vor. Eine Dame mit Namen Molly Brown, die schließlich den Zusatznamen bekommen hat, The Unsinkable Molly Brown, denn sie hat den Untergang der Titanic überlebt. Molly Brown, 1867 bis 1932, ist in einem Rettungsboot aufgegriffen worden und wurde damit auch berühmt, dass sie diesen Untergang im Gegensatz zu vielen anderen überlebt hat, und setzte ihren Ruhm später für zahlreiche Aktivitäten ein. Unter anderem hat sie sich für Arbeiterrechte und auch für Frauenrechte eingesetzt. Diese Molly Brown hat nun wohl 4 Kisten mit ägyptischen Objekten auf der Titanic gehabt. 3 davon, in denen befanden sich wohl Statuetten oder Ushabtis, die sie von einer Ägyptenreise mitgebracht hat und die für das Denver Museum in den USA gedacht waren. Eines von diesen kleinen Ushabtis hat sie wohl als persönlichen Glücksbringer immer mit dabei gehabt, in ihrer Rocktasche, auch beim Untergang.
Mhm.
Dieses Ushabti wiederum hat sie dann als Dank an Captain Rostron vermacht. Das war der Captain der Carpathia, die Schiffbrüchigen aufgesammelt und aufgenommen hat. Und dieses Molly Brown Ushabti blieb bis 1940 im Besitz von Captain Rostron. Das heißt also hier kein Fluch, sondern eher
mal was Gutes. Das ist auch mal was Schönes, ja.
Dieses Ushabti gelangte dann in den Besitz eines gewissen Stanley Lehrer und war in einer Ausstellung im Jahr 1998 zu sehen, Titanic, Fortune and Fate, im Mariners Museum, Newport News, Virginia, USA. Seit 2006 ist das Ushabti wohl Teil der Ausstellung im Titanic Branson Museum in Branson, Missouri. Es war gar nicht so einfach, diesem Ushabti zu folgen, weil es gibt da auch nicht so richtig Online-Datenbanken. Aber es gibt Bilder von diesem Ushabti und auch das tun wir euch in die Shownotes. Was genau in den anderen Kisten nun war, das weiß auch das Denver Museum nicht. Es gab also keine Packlisten oder so und wenn doch, dann sind sie mit untergegangen. Sie liegen also auf dem Grund des Meeres und warten da auf ihre Wiederentdeckung.
Wow, sehr, sehr cool.
Das war die Titanic.
Das war die Titanic. Also, unter Wasser, Mumien und Ushabtis.
Ja, die dort liegen. Aber ich weiß nicht, also die Kisten sind wahrscheinlich schon hin. Die Ushabtis, ja, ob die es unter Wasser noch überlebt haben.
Das Holz wird sich wahrscheinlich nicht gehalten haben.
Mhm.
Und da, wo die Titanic gesunken ist, ist auch relativ tief. Ne?
Relativ tief.
Relativ tief.
Mhm.
Um nicht zu sagen, sehr tief.
Also, wenn man mal wieder irgendwie Versuche macht, die Titanic zu bergen, dann bitte nach den altägyptischen Objekten suchen.
Ja, ich bin auch schon froh, dass wir das Wrack gefunden haben. Mhm. Also die kleinen Ushabtis da noch zu finden, schwierig.
Wir haben Hoffnung. Aber definitiv kein Fluch, sondern eher ein Glücksbringer, Lee.
Wenigstens der eine, ja. Mhm. Genau.
Aber es ist ganz spannend zu sehen, wie solche quasi historischen Berichte, die natürlich auch schon wieder Mythen durchsetzt sind, und literarische Geschichten, wie das eine das andere irgendwie beeinflusst und so wirklich zu solchen Verschwörungstheorien hochstilisiert wird, wenn man einfach nicht glaubt, dass das Schiff halt einfach gegen einen Eisberg gefahren ist. Passiert halt, ist halt doof, aber...
Ja, ich glaube, es war halt einfach umso schlimmer, weil die Titanic ja gehypt worden ist als das unsinkbare Schiff.
Ja, und war sie ein paar Tage alt und dann macht es
knallt es gegen den Eisberg. Mhm. Das war, glaube ich, richtig, also es war sowieso richtig schlimm, aber ja, auch für den Hype um dieses Schiff und eben auch für die Schifffahrt und die modernen Transportmittel war das einfach ein riesen Image-Schaden auch. Und klar, wenn man da natürlich der Mumie die Schuld geben kann,
ist ja
auch
ganz praktisch. Ja, ist halt besser, ne? Mhm. Die arme Mumie.
Also was natürlich die ganzen Toten und das ganze Drama überhaupt nicht relativieren soll.
Nein, das sowieso nicht.
Ja.
Haben wir schon das letzte Mal drüber gesprochen, das vorletzte, irgendwann mal drüber gesprochen.
Letztens.
Neulich.
Neulich. Ja, sehr, sehr cool. Also ich steige da gleich mit ein, denn über Mumien und Schiffe und versunkene Schätze ranken sich ja ganz viele Geschichten und auch ganz viele Schiffsunglücke. Und eins davon habe ich hier noch parat, das hänge ich hier gleich rein.
Hau raus.
Wir springen von... Wann waren wir noch? Titanic 1914?
1912.
12?
Ja. Fast.
Ah, ja, ich mein Gedächtnis. Wir springen zurück in das Jahr 1822.
Hm.
Genauer gesagt an den Anfang eben diesen Jahres und wir begeben uns nach Triest. Dort sticht ein Zweimaster in See namens Gottfried.
Die Gottfried.
Die Gottfried hat ihr Ziel in Hamburg bzw. Berlin. Denn die Fracht soll nach Berlin und die Fracht ist eine ordentliche Ladung altägyptischer Artefakte.
Die aber nicht aus Triest, sondern aus Ägypten kommen?
Die kommen aus Ägypten, sage ich gleich nochmal mehr dazu. Um hier das schon mal vorwegzunehmen, das Schiff gerät in den Jahrhundertsturm.
Draußen windet es heute, als wir
sehr
aufnehmen,
passend
auch
zum Thema, ja. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Gerade die tückischen Gefilde des Wattenmeeres, ja, mit den unsteten Sandbänken in der Mündung der Elbe, da läuft dann die Gottfried im Sturm auf Grund und sinkt. Kapitän Heinrich Jakob Riesbeck, gerade mal 28 Jahre, und die gesamte Mannschaft, bis auf einer, kommen dabei ums Leben. Die Artefakte sind verschollen und bis heute Ziel ja einer Detektivsuche, kann man gerade noch sagen. Ja. Wir breiten uns hier mal ein bisschen aus. Also, wir sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Wir sind in Preußen.
19. Jahrhundert? 1822?
Ja, seht ihr, ich bin müde.
Ja, es ist, seht es uns nach. Das wir ist diese ganze Neuzeit. Also wir
ist auch nach Christus, ja, da kommt man immer durcheinander.
Total, ja, es ist, genau.
Also, wir sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir befinden uns in Preußen, das da regiert wird von König Friedrich Wilhelm III. Jener hat einen Sohn namens Karl. Und zur Erziehung und Ausbildung des Prinzen wird nun ein Mann ernannt. Und zwar 1810. Ein Mann mit dem klangvollen Namen Heinrich Menu von Minutuli. Und es wird eben seine Sammlung sein, die dann etwas später, 1822, in der Elbe versinkt. Wir schauen uns ganz kurz diesen Herrn von Minutoli noch mal ganz kurz an. Der heißt nämlich gebürtig eigentlich Nicolas Jean-Henri Benjamin Menu oder Menu. Er ist irgendwie Schweizer. Er hat eine sehr erfolgreiche Militärkarriere absolviert und weil ihm dabei irgendwie geistig langweilig ist, er will irgendwie was, um seinen Geist zu erfrischen, lernt er nebenbei autodidaktisch Italienisch, Englisch, Latein und Griechisch.
Holla!
Was man halt in seiner Freizeit so macht.
Ich lerne gerade Holländisch.
Auch schön. Ja, er ist generell auch sehr geschichtsinteressiert und das prädestiniert ihn dann natürlich auch, um eben der Prinzenerzieher zu werden. Er wird dazu 1810 eben ernannt und damit einhergeht auch die Erhebung in den Adelsstand. Ja, kann ja nicht jeder dahergelaufene irgendwie hier Prinzenerzieher
werden.
Ja, geht
gar nicht.
Mit der Erhebung in den Adelsstand nutzt er die Gelegenheit und führt sich auch einen neuen Namen ein und nennt sich von nun an Johann Heinrich Karl Freiherr Menu von Minutoli.
Wow.
So wird er ab jetzt heißen. Also Minutoli, das ist der Herr, um den es geht. Und er ist versessen auf Ägypten, interessiert sich da wahnsinnig dafür, prägt da auch ein bisschen so den Karl auf so eine Ägypten Hysterie. Wir haben da ja schon mit der Napoleon-Folge darüber gesprochen. Wir sind 1822, also kurz nach Napoleon und seinen Feldzügen.
Jahr der Entzifferung der Rupen.
Absolut, ja. Aber wir müssen sagen, wir sind am Anfang von 1822 und Champollions Vortrag ist dann erst im
September, Oktober,
ja. Also das sind ist noch ein bisschen Zeit. Wir können die Hieroglyphen also noch nicht lesen. Egal, wir haben hier Ägyptomanie par excellence und ja, gerade Paris und das British Museum in England, also die europäischen Königshäuser wetteifern auch so ein bisschen mit darum, wer jetzt die coolste, beste Sammlung hat. Und da will natürlich Wilhelm III. Auch mitmischen. Und das ist natürlich das beste Argument für Minutoli zu sagen, hey, ich fahre hier nach Ägypten, ich kenne mich hinlänglich aus, ich bringe dir super Sachen mit nach Berlin und dann machen wir super cooles Museum. Und Minutoli sieht sich schon berühmt als Begründer der Sammlung für Berlin. Es kommt dann aber ein bisschen anders.
Wir ahnen es schon.
Minutoli reist nun nach Ägypten mit im Gepäck auch ein paar Wissenschaftler, Naturwissenschaftler auch. Und er beschreibt das dann auch in ja, so einem Tagebuch und einer Publikation, die er dann im Nachhinein veröffentlicht. Wir wissen zum Beispiel, ja, ich glaube, er hat, glaube ich, ganz Ägypten bereist. Er war im Grab von Ramses II. Im Tal der Könige. Und Minutoli verbucht auch die Entdeckung des Eingangs an der Stufenpyramide in Saqqara für sich.
Die von Djoser.
Ja, genau.
Stimmt, so. War er da nicht irgendwie unten drin? Hat noch irgend so einen Schädel gefunden?
Genau, um den Schädel geht es. Also er findet eben diesen Eingang und rühmt sich da eben einer der ersten Europäer zu sein, die überhaupt eben in diese Djoser-Pyramide und auch in den ganzen Komplex da eindringen. Er wird bergen einen tonnenschweren Sarkophag, dann eben den Mumienkopf mit Vergoldung. Dann werden beschrieben zwei vergoldete Fußsohlen. Also ich hoffe, es sind keine menschlichen Fußsohlen, sondern diese
verzierten. Ich muss jetzt gerade denken an Pharao 1966, ja, oh wo Gott. Sie eben die Fußsohlen abgeschält haben. Oh ja, Gott. Wahrscheinlich waren das die. Die waren's.
Ich nehme an, dass es vielleicht hier so verzierte Einlagen und Schuhsohlen, Sandalensohlen sind, die man so kennt. Und dann noch einen Geierkopf. Ich gebe euch in die Shownotes den Reisebericht. Der ist online verfügbar und ich habe euch hier einen Auszug mitgebracht. Er beschreibt das wie folgt in seinem 11. Kapitel. Den 20. Morgen um 7 Uhr ritten wir auf Pferden und Eseln an Berdischen vorbei, die Pyramiden von Abusir rechts lassend. Hier am Saum der libyschen Wüste liegen die Pyramiden von Saqqara, deren etwa 30 noch vorhanden sind. Ich weiß nicht genau, was er da gezählt hat, aber er schreibt was von 30 Pyramiden.
Wow.
Also er war da sehr großzügig. Und dann schreibt er weiter, von weit mehreren sind bloß die Spuren noch übrig. Obgleich denen von Gizeh an Größe nicht beikommend, bleiben sie, besonders die bei Dashur, für den Architekten und Geschichtsforscher doch sehr beachtenswert. Ich gab daher während meiner Anwesenheit den Befehl, die Öffnung der größten, treppenartig erbauten zu versuchen. Etwa 80 Fuß unter der Erdfläche befand sich der Sarkophag, von Kalkstein und mit den zierlichsten Hieroglyphen bedeckt, den ich indes einem anderen Liebhaber überließ, da ich an einer dritten, auf meine Kosten aufgegrabenen Katakombe einen Sarkophag von Granit entdeckte. Die Einträge haben immer keine Satz- und Punktzeichen. Das sind riesenlange Sätze.
Ohne ich muss Punkte hier kurz Luft holen.
Also er hat den Sarkophag gefunden, den hat er jetzt jemand anderem überlassen und er findet jetzt einen zweiten Granitsarg und er befiehlt, den herauszuziehen. Er schreibt dazu, 200 Arbeiter waren 3 Monate lang beschäftigt, ihn mittels Flaschenzügen durch schachtartige Gänge, da er sehr tief unter der Oberfläche lag, ans Tageslicht zu befördern. Er war innen und außen mit Figuren bedeckt, obgleich der Deckel fehlte, höchst interessant, ging aber mit so vielen anderen mühsamen und durch bedeutende Geldopfer erworbene Denkmäler am Ausfluss der Elbe verloren. Ja, also da greift er eben dann schon noch wieder auf und relativ nüchtern hat er Sachen gesagt, okay, es war sehr zeitaufwendig und sehr teuer und dann war der Kram weg.
Dumm gelaufen.
Ja. Aber wie ist das Ganze jetzt passiert? Er hat aus seiner Ägyptenreise, er musste die Ägyptenreise relativ übereilt abbrechen, weil in Ägypten die Pest ausgebrochen ist. Das wird auch noch wichtig sein. Und in Griechenland sind auch noch irgendwelche Unruhen, Bürgerkriege, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist da oben ordentlich turbulent im ganzen Mittelmeerraum. Sie müssen die Reise abbrechen. Er hat jetzt 120 Kisten Zeug zusammengetragen und bringt das Ganze erstmal nach Triest und lässt ein paar Kisten über Land weiter nach Berlin bringen. Den Großteil von 97 Kisten bringt er auf die Gottfried. Die Gottfried, habe schon gesagt, ist ein Zweimaster bzw. ein Anderthalbmaster, wenn man ganz genau sein will. Und ist eigentlich ein ganz cooles Schiff, weil sie sehr geringe Maße hat, aber dennoch sehr tragfähig ist. Und das ist eben eigentlich auch der gute Plan, dass sie dann von Hamburg über die Elbe nach Berlin oder zumindest weit über die Flüsse auch fahren kann. So, der tonnenschwere Granitsarkophag wird dann aber das Verhängnis wahrscheinlich werden. Die meisten Frachtpapiere sind auch verloren. Ich habe ein paar Sachen gefunden, die wohl auf der Gottfried waren. Das war eben der Sarkophag, ein kleines Pyramidion, ein Altar, Opferplatten aus Granit und Kalkstein, eine Türrahmung von einem Eingang eines Grabes, 100 Kanopen, Vasen, Büsten, Reliefs, Grabstelen, Tier- und Menschenmumien, Särge aus einem Grab in Theben, Kleinfunden und Naturalien wie zum Beispiel Korallen.
Ich weine leise vor mich hin.
Ja, genau. Das Highlight ist eben dieser erwähnte Sarkophag und wie du schon gesagt hast, dieser Mumienschädel, der an der Stirn mit so einem Goldband verziert ist. So, sie brechen dann auf am 10. Dezember 1821 von Triest. Die Route führt sie übers Mittelmeer, den Atlantik, den Ärmelkanal hoch. Die Reise dauert mit 100 Tagen sehr lang und Minutoli sitzt eigentlich schon zu Hause und wird ein bisschen hibbelig. Und dann ist eben dieser Jahrhundertsturm, also orkanartige Böen. Und Berichte aus England aus dieser Zeit, denen lässt sich entnehmen, dass sogar das Wasser aus der Themse gedrückt worden ist. So krass war das. Und ja, dann wird das ganze Schiff eben ja hin und her geschaukelt und wahrscheinlich hat sich dann der Granitsarg gelöst und ballert schön ein Loch in das Schiff und dann ist es weg.
Mit allen Ägyptiaker.
Mit, genau, allen Ägyptiaker und mit Mann und Maus. Ja, also die Havarie, also der Schiffsunfall, das Versinken des Schiffes passiert dann in der Nacht zum 12. März 1822. Und ein kleiner Trost ist, die Ladung war versichert mit damals 27.000 Mark. Also nicht D-Mark, sondern davor noch Reichstaler Mark. Ich weiß nicht, wie die Währung damals war. Ja, das spielt aber auch noch eine Rolle. Die Versicherung spielt eine wesentliche Rolle eben noch, da komme ich gleich noch dazu. Die meiste Ladung ist eben versunken, aber vereinzelte Kisten tauchen in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen wieder auf. Da gibt es eine Quelle, der Deichgraf Georg Wilhelm Schmelke, der ist Schultheiß, so eine Art Bürgermeister, im Dienste von des Herzogs Bremen und Werdern. Und der hat eine Fundliste geführt über Funde, die am linken Elbufer so zwischen Cuxhaven und Balje angeschwemmt worden sind. Darunter ein Straußenei, Widderhörner, mumifizierte Fische, Korallen und zwei Kisten mit, ja, Büchern, Unterlagen, Landkarten. Aber
wahrscheinlich ziemlich suppig.
Ja, alles gut durchgeweicht. Und jetzt ist es so, dass natürlich viele Fischer und andere Leute am Strand eben entlang gehen und dieses Fundgut einsammeln. Das natürlich versuchen auch gewinnbringend zu verkaufen. Ne? Wir erinnern uns 1822, Ägyptomanie, Hype und so. Und ja, einige Fischer öffnen die größten Kisten und bäm, Riesenschock, ein verzerrtes Gesicht, eine Fratze, da ist eine Mumie. Also insgesamt mehrere Mumien werden angeschwemmt, die sind halt in großen Holzkisten.
Die sind halt leicht, ne? Die schwimmen gut. Die gehen
nicht schwimmen gut, die ploppen wieder auf und wie Korken schwimmen die dann und werden dann angeschwemmt. Jetzt ist es ja so, dass in Ägypten gerade die Pest grassiert und generell einfach so eine Angst vor Mumien, vor Untoten, vor dem Fluch der Mumie damals auch schon grassiert. Das heißt, die Fischer haben da kurz einen Prozess gemacht und haben die Mumie wieder vergraben. Wollen sie nichts mit zu tun haben. So, jetzt kommt die erwähnte Versicherungsgesellschaft ins Spiel. Die musste ja 27.000 Mark da abdrücken, um den Schaden, um da aufzukommen. Und dass die jetzt nicht den kompletten finanziellen Ruin haben, befehlen sie, diese ganzen Treibgutstücke wieder einzusammeln und lassen die Mumien wieder ausgraben. Ja, und das Ganze kommt dann in Hamburg unter den Hammer und wird versteigert, um eben die Verluste der Versicherung wieder auszugleichen.
Mumie, gut durchgewässert.
Ja, genau. Eine der Mumien ist dann auch weg. Ja, die war irgendwie auf der Liste, war aber dann irgendwie nicht mehr da zu finden. Mumie Nummer 6. Kann sein, dass die vielleicht in Hamburg in irgendeiner gut situierten Apotheke gelandet ist.
Man weiß weiterverarbeitet wurde, ja.
Ja. Ansonsten... Ja, also Mumienteile zu kaufen war auch sehr beliebt damals, die als Geschenk irgendwie auch als vielleicht Glücksbringer
Hasenpfoten mitzunehmen. Wir erinnern uns an unsere Mumienfolge, ne?
Ja. Mhm. Und so munkelt man das zum Beispiel wieder unser guter Goethe.
Ach.
Im Besitz einer Mumienlocke ist, die aus dieser Minutoli-Sammlung kommt. Ich habe es aber nicht rausgekriegt. Also ich bin da nachgegangen. Ich habe gelesen, er hat Mumienteile aus dem Bremer Mumienkeller. Mhm. Das sind aber keine ägyptischen Mumien, sondern ja relativ rezent getrocknete Mumien in diesem Bremer Keller. Aber ja, es verliert sich dann auch ein bisschen die Spur dieser Minutoli-Sachen. Ja, Minutoli sieht sein Lebenswerk und seinen Ruhm eben dahin schwinden, weil durch die Auktion die restlichen Teile eben in ja, aller Welt verstreut werden. Ein kleiner Trost ist, dass aber die Stücke, die angekommen sind in Berlin über den Landweg, die führen ja quasi dazu, dass es einen Grundstock einer ägyptischen Sammlung in Berlin gibt und sind dann eben auch der Auslöser zur Errichtung eines ersten Lehrstuhls für Ägyptologie in Berlin.
Ich meine, Professor Wildung hat mal irgendwie einen Vortrag dazu gehalten. Ich suche euch den raus über YouTube und stelle ihn auch in die Shownotes zur Entwicklung der ägyptischen Sammlung. Das war nämlich auch ganz in Berlin, ganz spannend.
Perfekt, ja, das ist richtig cool.
Und es gibt ja jetzt heutzutage auch immer wieder Versuche in der Elbmündung, die Gottfried wiederzufinden.
Richtig, ja, das ist natürlich die Frage, wo ist es genau gesunken? Es gibt eben keine genauen Kartierungen, wo die lang ist. Und man kann den Weg, den sie aus Triest genommen hat, auch gar nicht richtig nachvollziehen. Kann eben sein, dass viele Hafen mussten angelaufen werden wegen Kontrollen der Mannschaft, weil eben die Pest ausgebrochen ist. Vielleicht sind auch extra manche Häfen nicht angelaufen.
Weil wegen es
ist
der Pest,
so, also ist nicht so ganz klar und deswegen auch ja, durch den Sturm weiß der Geier, wo die da in der Elbmündung gesunken ist. Und es gibt eben eine ja, relativ lange, intensive Spurensuche. Die beginnt so in den frühen 1970er Jahren. Nämlich durch Dr. Joachim Karik, der ist der ehemalige stellvertretende Leiter des Ägyptischen Museums in Berlin und einen ja, Küsten- und Wasserhistoriker, der heißt Rainer Leive. Die tun sich zusammen und ja, machen jede Bibliothek links, machen jede Sammlung links, gucken eigentlich ganz Norddeutschland, alle Ost- und Nordseen und Sammlungen noch und nöcher durch und versuchen eben ja, jeglichem Hinweis habhaft zu werden, um noch mehr über die Gottfried herauszufinden. So finden Sie zum Beispiel im Geschichts- und Heimatverein Stade, sehr, sehr cool, ich habe Verwandte da, ich war ganz oft in Stade früher, finden Sie einen Hinweis, da hat nämlich jemand ein Uschepti hingeschenkt, ungefähr 1880. Also da haben wir wieder die Uscheptis. Und dann wird 1992 im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe eben jener Mumienkopf gefunden.
Der mit dem Gold?
Der mit dem Gold. Zumindest einer, ein Mumienkopf mit Goldbeschlägen, den hatte man erst griechisch-römisch eingestuft. Und deswegen war der eher so im Depot. Der sieht aber genauso aus wie das, was Minutolli da beschrieben hat. Und Altersbestimmungen sagen auch, der ist auf jeden Fall älter als griechisch-römische Zeit und könnte dann zur Fundbeschreibung von Minutolli und seinen Sachen eben gut passen.
Sehr cool.
Ja, also immer mal auf den Dachboden gucken, was man da so rumliegen hat.
Bitte nicht, wir haben das öfter immer Anfragen zu Dachboden finden.
Ja, dann haben wir noch 2002 Renate Germer von der ägyptischen Abteilung des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe. Die haben schöne Sachen.
Ja.
Die Frau Germer wollte eigentlich Textilbestände dokumentieren und fotografieren und findet in den Beständen ein Kuvert mit Mumienbinden und Haaren. Ja, also diese Mumienhaare, diese Locken, das war immer so ein voll fancy Geschenk.
Toll.
Und, ja, was man halt so hat. Und auf dem Umschlag steht in Sütterlin Haarlocke und Stück der Binde einer weiblichen Mumie, welche der Menu von Minutolli aus Ägypten gebracht und dann bei Neunhaus an Land getrieben, aus dem dortigen gestrandeten Schiffe, Strich, in Freiburg mitgenommen, den 5. April 1822. Ja.
Sehr cool.
Ja, und das ist dann wieder irgendwie nach Hamburg und dann da in die Bestände des Museums gewandert. Sehr, sehr cool.
Aber die Gottfried selbst hat man noch nicht gefunden?
Nee, die hat man noch nicht gefunden. Die Suche von Karik und Leive war auch sehr lange top secret, weil man eben auch so ja, diesen Verschwörungen und vor allen Dingen auch den Schatzjägern nicht so viel ja, Futter geben wollte. Aber zwischen 2010 und 2011 gab es dann ein interdisziplinäres ja, Suchprojekt, eine Expedition. Da war das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein mit dabei und verschiedene Firmen. Und die haben versucht, mit Echolot und Sonar zu experimentieren, wie weit man denn in so den Schlick rein Sonaren und Echoloten kann, um vielleicht eben die gestreuten Objekte zu finden. finden. Also man macht sich noch sehr viel Hoffnung, dass man besonders den Sarkophag und die Pyramidenspitze noch irgendwie...
Die sollten sich im Schlick ja auch halten. Ne? Das ist halt genau. Stein, das ist groß, das ja. könnte man finden.
Genau, und da sollte auch auf jeden Fall irgendwie das Sonar oder das Echolot eine Resonanz finden.
Ja, vor allem, weil das ja nun nicht so tief ist. Ne?
Es ist, ja, aber dadurch, dass eben Ebbe und Flut mhm. den Schlick verlagert, haben sich da sehr viele Sedimentschichten schon angelagert und wir nicht genau wissen, wo das ist und diese Dünen dauernd in Bewegung sind.
Aber es ist nicht titaniktief.
Richtig, ja. Das ist ein Vorteil.
Ich habe da auch mal eine Doku drüber gesehen, über die beiden. Das war total spannend, aber wie das halt immer bei solchen Dokus ist, die bricht dann an der spannendsten Stelle ab. So.
Genau, die Doku entstand eben im Zusammenhang mhm. mit dieser Suchexpedition mhm. Und wurde dann 2012 im Terra X ausgestrahlt. Mhm. Die kriegt man auch über die Mediathek oder auf YouTube mittlerweile. Geben wir in die Show Notes.
Die Shownotes werden dick diesmal.
Oh ja, richtig dick. Nicht, dass sie uns so sonst so dünn werden.
Nein, aber jetzt werden sie noch mal extremer gucken, ob wir die alle unterkriegen. Ansonsten kommen sie auf ja. die Homepage.
Genau, das Projekt war ein bisschen in Gefahr. Deswegen bricht die Doku da eben mhm. auch ab, weil man eben wegen Verkehrs- und Schifffahrtsabkommen und Naturschutzgebieten und solchen Sachen mhm. Gedacht hat, man kann da nicht die Suche fortsetzen. Aber vielleicht tut sich da ja noch was.
Wir hoffen.
Ja.
Daumen sind gedrückt, dass der Sarkophag dort noch gefunden wird. Ich habe auch noch einen Sarkophag unter Wasser.
So viele Sarkophage ja, unter Wasser.
Es ist cool. Eine ganze Reihe von Sarkophagen, die scheinbar mhm. irgendwie unter Wasser sind. Im Übrigen, wenn wir mal ein ganzes Stück noch zurückgehen, die Römer haben ja nach der Eroberung Ägyptens auch Massen von Zeug aus Ägypten nach Rom geschafft und da ist auch das ein oder andere Schiff untergegangen.
Ja, bestimmt.
Das heißt also, auf dem Grund des Mittelmeeres liegt ganz viel.
Ja.
Unter anderem der Sarkophag des Mykerinos aus der dritten, der kleinsten Pyramide von Gizeh.
Oha.
2510 vor Christus. Dieser Sarkophag wurde im Jahr 1837 von Howard Weiss in der Pyramide entdeckt. Weiss war ein Vertreter der sogenannten Gunpowder Archaeology.
Oh, die.
Ja, Sprengstoff. Und mhm. dann gib ihm. Er versuchte unter anderem in die Südseite der Cheops-Pyramide einen Eingang zu sprengen, das sogenannte Weiss Hole, man sieht es heute noch. Und auch in die Mykerinos-Pyramide hat er sich reingebombt, immer auf der Suche nach geheimen Kammern, die es dort nicht gab. Mir dann auch feststellen musste. Aber dabei hat er in der Mykerinos-Pyramide den Sarkophag entdeckt. Es ist aus schwarzem Granit mit einer Palastfassadendekoration, also durchaus schön. Aber als Weiss klar wurde, dass es dort in der Pyramide nicht mehr zu entdecken gab, keine Schätze, keine Geheimkammern, ist er wieder nach England abgereist und hat dem britischen Generalkonsulat in Ägypten einen Scherbenhaufen zum Aufräumen hinterlassen. Also alles in die Luft gesprengt und dann abgereist. Man hat im Nachgang den Sarkophag des Mykerinos aus der Pyramide geborgen, war ja jetzt Platz, ne?
Mhm.
und wollte ihn ans British Museum in London schicken. Am 20. September 1838 stach von Alexandria aus das Schiff Beatrice in See. Am 13. Oktober machte die Beatrice in Malta Halt und brach von da aus auf Richtung Liverpool. Danach verliert sich ihre Spur.
Oh no.
Man vermutet, dass sie auch in einem Sturm untergegangen ist, aber wo genau, darüber streitet man sich. Die Vermutungen gehen von kurz hinter Malta über Gibraltar bis in den Golf von Biskaya. Man hat keine Ahnung. Man weiß es nicht. Es gibt verschiedene auch Projekte, diesen Sarkophag wieder zu entdecken, aber man weiß überhaupt nicht, wo man suchen soll.
Ja, das ist und groß.
Deswegen schlummert nun also der Sarkophag des Mykerinos entweder im Atlantik oder im Mittelmeer.
Yay, auf jeden Fall nass.
Ziemlich.
Nie. Uncool.
Ziemlich.
Ja.
Ich habe noch einen Sturm.
Noch einen Sturm.
Noch einen Sturm.
Ich habe auch noch einen Sturm.
Du hast auch noch einen Sturm?
Du hast so viele Stürme, fang an.
Dann mach es du deinen
Sturm. Ich glaube, ich habe meiner ist älter. Mach mal.
Na gut, dann mache ich meinen. Ein Transport, der ausnahmsweise glimpflich ausgegangen ist.
Oh, was Neues, das ist schön.
Ja. Also es ist nicht alles versunken. In diesem Fall geht es um einen Obeliskentransport. Eine der sogenannten Cleopatra's Needles, wie man sie nennt. Needle ist ja auch so das arabische Wort für Obelisk. Also Obeliskos, Griechisch heißt ja etwas despektierlich Bratspießchen.
Auch noch verniedlich.
Ja, auch noch verniedlichend.
Obelisken ja auch so klein
sind. In Arabisch, oh Gott, in Arabisch heißt es was, Messala, glaube ich, irgendwie die Nähnadel.
Ja,
deswegen
Cleopatra's
Needles. Allerdings haben die mit besagter Königin eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ursprünglich war das nämlich ein Paar von Obelisken, die von Thutmosis III. Um 1450 vor Christus in Heliopolis aufgestellt waren. Obelisken hat man oftmals paarweise am Eingang von Tempeln aufgestellt. Es waren Symbole des Sonnengottes, also hohe Pfeiler, die sich oben pyramidenförmig spitz zulaufend sind. Diese Spitzen waren oftmals auch vergoldet und wenn morgens die Sonne aufgegangen ist, dann ist sie oben auf diese goldene Spitze draufgefallen und ist dann im Laufe des Tages den Obelisken entlang gewandert. Ramses II. Ergänzte rund 200 Jahre später noch eine eigene Inschrift auf dem Obelisken. Und um 13 vor Christus wurden die beiden Obelisken unter Kaiser Augustus abgebaut, nach Alexandria gebracht und dort im Caesarium aufgestellt. Auf den bronzenen Stützfüßen, die man den Obelisken da verpasst hat, ist das Jahr 18 von Augustus vermerkt. Eventuell hat schon die berühmte Kleopatra die Siebte die Verlegung geplant, denn dieses Caesarium hat sie als Tempel zu Ehren Cäsars errichten lassen. Und da gehören natürlich auch schöne antike Obelisken rein. 1301 sind die Obelisken wohl durch ein Erdbeben umgestürzt und um 1610 wurden sie von einem der frühen Reisenden beschrieben und dann 1811 von Muhammad Ali Pascha als Dank gegen die Franzosen, im Kampf gegen die Franzosen, an die Briten geschenkt.
Ah ja.
Also wie man das halt so macht hier, liegt darum, nehmt's mit, viel Spaß. Dieser eine Obelisk, also der eine der beiden, blieb aber in Ägypten, weil der Transport nach England nämlich zu teuer war. Erst 1877, also 66 Jahre nach der Schenkung, finanzierte Erasmus Wilson den Transport. Dazu hat man ein spezielles Schiff konstruiert, das dann nun wirklich Cleopatra hieß.
Schön.
Das war eine Umhüllung, die man um den Obelisken herum gebaut hat, schmiedeeisern, zylinderförmig. Also man hat diesen gesamten Obelisken mit so einer Schale umhüllt, hat darauf dann Segel und Kajüten angebracht. Aber das Ding konnte halt nicht selber fahren, weil keine Maschinen. Deswegen ist es im September 1877, als es losging, vom Frachter Olga in Schlepptau genommen, die also diese zylinderförmige Kleopatra hinter sich hergezogen hat.
Olga schleppt Kleopatra.
Olga schleppt Kleopatra durch das Mittelmeer. Man fuhr wieder, wir kennen es schon, über Malta und Gibraltar und geriet am 15. Oktober 1877 in der Bucht von Biscaya in einen Sturm. Schon wieder.
Nervig.
Die Kleopatra geriet in Schräglage, war halt auch nicht so richtig schiffsmäßig konstruiert. Mhm. Einige Matrosen der Olga eilten zur Hilfe, ertranken aber bei dieser Rettungsaktion. Die anderen Matrosen auf der Olga haben dann lieber ihre Kameraden gesucht und man hat die Haltetaue der Kleopatra gekappt.
Düdüm.
Düdüm. Und das Ding trieb also nun von dannen. Die treibende Kleopatra wurde dann aber relativ schnell von einem anderen Dampfschiff gefunden. Der Captain dieses Dampfschiffs hat dann aber Ablöse für den Fund verlangt und auch das ist dann wieder ein Fall für die Versicherung und für den Rechtsstreit geworden. Und erst Mitte Januar 1878 konnte die Kleopatra mit einem weiteren Schleppschiff von Spanien her nach London verbracht werden. Heute steht der Obelisk am Victoria Embankment an der Themse. Der andere Obelisk, der ist übrigens nach Amerika verschafft worden. Ganz ohne Sturm und ohne Sorgen und Nöte und steht heute in New York.
Ha, auch nicht schlecht.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Aber der hat's überlebt.
Das ist auch gut. Ja, es haben auch noch andere überlebt, wo du gerade sagtest, die haben ein Schiff um den Obelisken drumherum gebaut.
Mhm.
Die Idee ist gar nicht mal so neu.
Denn?
Denn das finden wir in der Historia Naturalis von Plinius dem Älteren, der da im Buch 7, Kapitel 14, ein ganzes Kapitel über Obelisken
Und ihren Transport geschrieben hat.
Unter anderem auch über den Transport, vor allen Dingen halt nach Rom. Mhm. Und er beschreibt, dass, ich glaube, Caligula eigene Schiffe konstruiert für eben den Transport von diesen riesen Monster-Obelisken. Mhm. Diese Schiffe sind aber nicht mehr erhalten. Das eine ist irgendwie untergegangen und das andere hat er dann im Hafen dann geopfert und geweiht, um da dann noch was drüber zu bauen. Also muss ein riesen Klopper gewesen sein, dass er dann später einfach sekundär für eine Hafenanlage umgebaut hat. Okay. Was auch ganz spannend ist, weil Plinius, ich habe es nicht nachgeguckt, ich verweise gerne darauf, er beschreibt, dass man diesen Obelisken einfach gebettet hat auf Linsen. Da waren 1000 Tonnen Linsen auf dem Schiff.
Dass er schön weich liegt.
Und die waren so in Ermangelung an Luftpolsterfolie, einfach, dass er a weich liegt und dann eben auch als Sicherung dient, dass der eben bei dem Wellengang...
Ja, dass er sich nicht hin und her schiebt, weil die sind ja beweglich. Eigentlich eine gar nicht schlechte Idee.
Geile Idee eigentlich. Mhm. Also ich hoffe, man hat die Linsen da noch irgendwie weiter verarbeiten können.
Keine Ahnung. Wenn er schon sein Schiff weiterverarbeitet, haben wir bestimmt auch Obeliskenlinsen weiterverwendet.
Ja, vielleicht kann man die verkaufen. Obeliskenlinsen... Ja, besonders in der Tonne billiger.
Günstig, ja. Ja, ja, also, man hat ja auch im alten Ägypten schon diese Obelisken auf Schiffen transportiert. Da kennt man ja Darstellungen aus dem Tempel von Delbacheri von Hatschepsut. Ja. Da hat man genau auch Schleppschiffe gehabt, mit denen, die man dann am Nilufer entlang gezogen hat.
Genau, das ist bei Plinius wohl auch schon drin, der das irgendwie beschreibt. Und dann aber auf seine Zeitgenossen, auf jeden Fall auf römische Vorbilder da irgendwie referiert, die da auch riesen Transportschiffe für riesen Obelisken gebaut haben.
Heute stehen in Rom mehr Obelisken aufrecht als in ganz Ägypten.
Ja, ist schon krass, ne?
Das ist ziemlich krass. Wenn euch Obelisken und so weiter mehr interessieren, kommt auch alles in die Shownotes.
Absolut.
Wir haben da nämlich eine Obelisken-Dokumentation mal geschrieben, auch im Zusammenhang mit unserem Münchner Obelisken, der auch aus Rom stammt. Der ist gar nicht ägyptisch, sondern der ist in Rom hergestellt. Und da haben wir uns mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Das ist also alles durchaus spannend. In Rom stehen vor allem so viele Obelisken vor Kirchen und auf den großen Plätzen, weil man die dann auch als Pilgerzeichen verwendet hat. Die kann man halt schön von Weitem sehen und da mussten die Pilger immer, oh, da muss ich hin.
Ja, ist gut für die Orientierung. Mhm. Ich habe noch eins.
Noch ein Schiff.
Noch ein Schiff, also kein Obelisken mehr, aber ein Schiff.
Ja.
Und zwar den archäologisch bisher ältesten bekannten Fund eines Überseeschiffs.
Hau raus.
Das wir natürlich auch nur kennen, weil abgesoffen. Ja, also das ist, ne?
Immer diese gesunkenen Schiffe.
Wahnsinn. Wir springen an die Südwestküste der heutigen Türkei in das Jahr 1982. Da entdecken Schwammtaucher das Wrack der Uluburun. Also Uluburun heißt das Kap an der Küste. Das ist dann namensgebend auch für eben das Schiff. Und das befindet sich heute in Bodrum, im Museum für Unterwasserarchäologie in der Türkei. Und das ist ja, wie gesagt, einer der ältesten Funde eines wirklichen Überseeschiffs, das im Mittelmeer gekreuzt ist und eigentlich an allen großen Kulturen einmal Halt gemacht hat. Und das schlägt sich eben auch in der Ladung nieder. Also es ist ganz fantastisch, was auf diesem Schiff alles war. Unter anderem um die 350 Ochsenhautbarren. Also das sind diese Rohkupferplatten, die so in Form eines Tierfells so ein bisschen sind. Die sieht man auch in den ägyptischen Gräbern, wo die Tributzähne sind. Die tragen die so ganz locker unterm Arm. Aber diese 350 Dinger wiegen ungefähr 10 Tonnen.
Okay, die trägt man nicht so locker unterm Arm.
Genau. Dann war da noch dabei Ebenholz, Elfenbein, zum Beispiel Nilpferdzähne. Nilpferd. Jede Menge Glas, auch das Rohmaterial, das dann weiterverarbeitet werden sollte, fertig hergestellter Schmuck, jede Menge Nahrungsmittel, wahrscheinlich auch persönlicher Besitz der Mannschaft, Bernstein aus der Ostsee.
Krass.
Mega cool. Mykenische Keramik, die gibt uns eine relativ chronologische Einordnung. Da sind wir ungefähr im 2. Jahrtausend und es gibt auch Radiokarbon und Dendro, die bestätigen das. Wir sind da ungefähr bei 1400 vor Christus ungefähr. Und eine ganz tolle Besonderheit ist ein kleiner goldener Skarabäus mit dem Namen der Nofretete. Ja, mega, mega cool. Es gab eine Sonderausstellung im Bergbaumuseum Bochum, gebe ich euch auch in die Shownotes. Da gibt es nämlich ganz tolle Bilder.
krass.
Das ist mega cool.
Ja. Ja, in Ägypten hat man ja vorwiegend Küstenschifffahrt betrieben. Das heißt, man ist natürlich schon aufs Mittelmeer rausgefahren, aber ist dann halt an der Küste gerade so hoch bis nach Byblos gekreuzt und dann von da aus auch irgendwann rüber nach Zypern. Aber nicht so wirklich hochseetüchtig. Aber wenn das da schon ist, das ist... Ja, ziemlich cool.
Das ist ziemlich cool und eben diese ganzen Objekte und Sachen, die auf dem Schiff waren, zeigen halt, wer mit wem wie was verhandelt hat und dass das alles einfach auch ganz praktisch auf einem Schiff zusammengepackt worden ist. Und vielleicht war auch die Mannschaft international, ne? Das wäre natürlich auch total spannend, wie so Handel und Wirtschaft eben im 2. Jahrtausend vor Christus schon so funktioniert. Mega cool.
Also wir sehen, unter Wasser gibt es ganz viel zu finden.
Es gibt noch so viel. Ja. Also Unterwasserarchäologie ist ja auch ein ganz eigener Forschungsschwerpunkt, den man auch wirklich lernen und studieren muss. Unterwasserarchäologie, ganz platt gesagt, und beschäftigt sich mit allem, was irgendwie Wasser oder wassernah oder feucht oder wässergesättigt ist. Also da geht es... Achtung, fließender Übergang zur Feuchtbodenarchäologie. Ja, habe ich lange dran gefeilt. Man beschäftigt sich mit Siedlungen, also zum Beispiel auch mit Pfahlbauten. Mhm. Gibt es ja in Bayern auch ganz viele Häfen und Brücken und natürlich auch Einzelfunde und Fundkomplexe, wie eben diese Schiffwracks und Verlustgegenstände wie Mumien.
Sinnvollerweise sollte man dazu tauchen können.
Ja, hilft. Man kann das eben studieren, man muss da entsprechend auch Tauchgänge machen. Apropos Tauchgänge, das muss ich euch auch noch sagen, weil Tauchen, ne, ist nämlich lange, man muss da auch immer Pausen machen, dass sich die Lunge erholen kann, dass die Sauerstoffversorgung da nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Die Bergung der Funde von der Uluburun hat insgesamt 10 Jahre gedauert. 22.000 Tauchgänge. Und mit über, ich weiß gar nicht, 6.000 Stunden, die sie da verbracht haben. Und die Auswertung der Funde, das dauert noch bis heute. Ja? So ein Riesenteil. Richtig, richtig cool. Und wenn wir Unterwasserarchäologie sagen und wenn wir nach Ägypten gucken, dann kommen wir an einem Mann auch nicht vorbei.
Ja, ich weiß, wer es ist.
Und? Wie heißt der?
Frank Goudiot.
Ja, ich weiß mal nicht, wie man den ausspricht.
Das war jetzt eben in der Hoffnung, dass es stimmt. Von dem habt ihr bestimmt auch schon mal was gehört. Das ist nämlich der, der unter anderem in Alexandria taucht und die ganzen Ptolemäerpaläste. Riesenstatuen, Megastelen, richtige Brecher da unten.
Ich habe diesen Riesenkatalog gehabt, Ägyptens versunkene Schätze heißt der, glaube ich, so ein riesen Totschlägerteil.
War eine Ausstellung in Berlin, sehr, sehr schön, also es ist wirklich ein Klopper, das Buch bei mir oben liegt da nämlich auch noch auf dem Schreibtisch, sehr krass. Also sehr krass, was man da findet, ist unglaublich.
Ja, auch ein ziemlich krasser Typ, also er ist eigentlich gelernter Mathematiker und Statistiker und hat aber eigentlich eher so über das private Interesse an Wasser, Unterwasserarchäologie.
Tauchen?
Auch, denn sein Großvater ist der Erfinder des modernen Katamarans.
Oh.
Sagt Wikipedia.
Na, dann glauben wir Wikipedia, was Wikipedia sagt, ist richtig.
Genau, und er gründet dann ein Privatinstitut, das Europäische Institut für Unterwasserarchäologie, und vereint da Experten aller Couleur, um eben Archäologie, Geologie, Küsten- und Heimatforschung alles miteinander zu verbinden, aber auch mit wissenschaftlichem Know-how und Technik auszustatten. Also wissenschaftliche Standards werden da hochgehalten und da steckt natürlich auch viel Geld und viel Forschungsarbeit drin. Und er hat seit den 1990ern über 14 historisch wertvolle Schiffe
gefunden
und entdeckt. Unter anderem, jetzt Achtung, halte ich fest, die L'Orient.
Das ist wer?
Das ist die Orient. Das ist das Flaggschiff von Napoleon.
Ach,
ja, ist das nicht geil?
Ja, alles hängt miteinander zusammen. Also ich glaube noch langsam an die Verschwörungstheorie.
Absolut, ist mega, mega cool. Ja. Ja, dann, wie du schon richtig sagtest, eben in Alexandria, in das Königsviertel, hat er alles links gemacht. Diese Riesenstele, so ein ganz berühmtes Bild.
Die da gerade so aus dem Wasser rausgezogen
wird. Ja, am Kran, ja, so auch ein Riesenteil. Und er hat die antiken Städte Herakleion und Kanopus entdeckt. Da wusste man auch lange, lange nicht, wo die sind. Man kannte die aus Beschreibungen von Herodot und Strabo. Und jetzt rate, wo die liegen.
An der Mittelmeerküste?
Ja, und zwar in der Bucht von Abukir.
Ah! Tada!
ist das nicht geil?
Es ist unglaublich. Hammer. Es ist unglaublich.
Also nochmal die Folge zu Napoleon hören.
Dann wisst ihr auch, was mit Abukir auf sich hat.
Wisst ihr auch, warum wir uns hier gerade so einen Ast freuen. Da ist die Mündung einer dieser Nilarme und da war sehr viel Sedimentablagerung und es gab auch in Abukir in der Bucht so Sanddünen und da hat man eben diese Städte drauf gebaut und die sind dann halt einfach durchgeweicht und durch Erdbeben abgesackt, und zack und weg und vergessen.
Also da an der Mittelmeerküste gab es eben extrem viele Erdbeben und der Nil breitet sich da ja wirklich aus und geht in Tausenden von Armen ins Mittelmeer. Es ist alles sehr sandig und deswegen frisst sich da das Meer hin und Meer und Fluss bilden irgendwie eine Einheit und deswegen ist auch vom antiken Alexandria sehr, sehr viel heute unter der Wasseroberfläche, der ganze Königspalast. Ne?
Genau, ja, und da kommen eben diese coolen Sachen her, die Godioda rausgezaubert hat.
Ja, so. Also wir tun entsprechende Links auch in die Shownotes, dass ihr euch auch die Sachen von Franck Godiot angucken könnt.
Puh. Ja.
Und damit tauchen wir wieder auf.
Ja, erstmal Luft holen.
Das war ziemlich spannend und das waren nur einige der Themen, die wir unter Wasser angeschnitten haben. Da gibt es noch viel, viel mehr, über das man irgendwie reden könnte.
Ach ja, es hört gar nicht auf, wenn man einmal eben nach diesen Schiffwracks auch guckt. Auch
oder
wenn man
in so Verschwörungsmythen um die Titanic einsteigt.
Da fangen wir gar nicht erst mit an.
Nee, überhaupt nicht.
Kommt zur privaten Recherche alles in die Shownotes.
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch den Jahresanfang 2024 etwas versüßt haben. Wir haben
oder versalzen?
Verwässert?
Verwässert? Hoffentlich nicht.
Wir haben große Pläne für das Jahr. Mhm. Ihr werdet also auch 2024 natürlich nicht ohne Mummies und Magic auskommen können.
Geht
brauchen
gar nicht. Ja.
Müssen.
Ja.
Wir sind weiterhin für euch da, versuchen unseren 2-Wochen-Rhythmus beizubehalten. Da liegt mein Kalender, den ich mit Nora nachher noch irgendwie vielleicht durchsprechen muss. Mit geplanten spannenden Folgen.
Mhm. Ja, und auch gleich Januar, dann sind wir auch gleich wieder dienstlich unterwegs. Ne?
Dann sind wir auch wieder dienstlich unterwegs. Da gibt es ja diese große Konferenz in Lissabon, wo wir sind. Ich bin auch noch anders unterwegs. Es gibt ein sehr spannendes Call for Papers, in dem ich was einreichen möchte. Ägypten und Rollenspiel.
Ah, schön.
Ja, genau. Also langweilig wird uns nicht, langweilig wird euch nicht. Wir sagen danke, dass ihr uns die letzten 1/3 Jahre schon begleitet habt. Auf viele weitere, die da kommen mögen. Ohne euch wären wir nicht hier, wo wir sind.
Das ist übrigens,
also no pressure, ne? Aber bisher haben wir es so gehabt, dass jede neue Folge, die wir veröffentlicht haben, unsere meistgehörteste Folge sozusagen ist am ersten Tag. Also ja. Wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Auch dafür großen Dank.
Wir zählen auf euch, dass jetzt im neuen Jahr wir wieder einen richtig guten Start hinlegen.
Natürlich, ganz klar. Verbreitet die Kunde, wenn ihr Wünsche habt, über was wir mal sprechen sollen.
Mhm.
Ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Ihr könnt uns Brieftauben schicken. Wir nehmen auch reitende Boten.
Auf Nilpferden reitende Boten?
Auf Krokodilen reiten, von Krokodilen gefressene Boten?
Das wird schwierig mit der Nachricht.
Ja, das wird.
Schreibt uns eine E-Mail oder Social Media.
Oder kommt auf unseren Discord-Server. Könnt ihr uns nämlich auch persönlich treffen. Und wir befüttern euch mit schönen Ägyptenbildern.
Ja, macht einen Ausflug ins Museum. Kommt uns besuchen.
Kommt uns live und in Farbe besuchen. Das natürlich auch. In diesem Sinne, ihr wisst, was ihr zu tun habt im neuen Jahr.
Hört fleißig, Mummies and Magic. Bleibt uns treu.
Wir sagen Tschüss für heute.
Tschüss für heute und bis bald. Wiederhörnchen.
Later Skaters. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.